Stell dir mal vor, du kommst morgen früh ins Büro und dein Chef ist, naja, einfach durch ein Stück Code ersetzt worden.
Ein ziemlich krasser Gedanke, ja.
Absolut. Keine jährlichen Performance-Reviews mehr, keine, weißt du, diese passiv-aggressiven Status-Meetings an einem Freitagnachmittag und du wartest nicht wochenlang auf Freigaben von Leuten, die eigentlich null Plan haben, woran du da gerade arbeitest.
Klingt für die meisten wahrscheinlich erstmal nach einem dystopischen Albtraum.
Oder halt nach dem allerbesten Arbeitstag deines Lebens, oder? Und genau das schauen wir uns heute an. Wir tauchen tief ein in ein Milliardenunternehmen, bei dem genau das gerade Realität wird.
Und wir reden hier wirklich nicht über so kleine Produktivitätshacks. Es geht nicht darum, dass ChatGPT deine E-Mails ein bisschen höflicher formuliert.
Nee, das wäre ja langweilig.
Genau. Wir sprechen über einen echten, fundamentalen Paradigmenwechsel. Die Firma Block, das Finanztechnologieunternehmen, schafft das klassische Organigramm de facto komplett ab. Die verwandeln ihre ganze Organisation in ein intelligentes System.
Eine Art Mini-AGI sozusagen.
Ja, genau. Eine KI, die das Unternehmen praktisch selbst steuert.
Okay, lass uns das mal entpacken. Um das Ausmaß davon wirklich zu begreifen, müssen wir uns kurz klar machen, welches Problem Block da eigentlich löst. Wir tun ja heute immer so, als wären lahme Unternehmensstrukturen so ein modernes, bürokratisches Phänomen.
Dabei ist das Problem steinalt.
Richtig alt. Die Frage, wie Menschen effektiv Informationen weitergeben, die bringt uns nämlich ungelogen gut 2000 Jahre in die Vergangenheit.
Zu den Römern.
Die römische Armee stand da vor einem massiven Skalierungsproblem. Ich meine, wie bewegt man Tausende von Menschen über riesige, unwegsame Distanzen? Und das ohne Funkgeräte oder Satelliten, logisch.
Eben. Ihre Antwort war die verschachtelte Hierarchie. Sie haben die kleinste Einheit gebildet, das sogenannte Contubernium. Das waren 8 Soldaten, die sich ein Zelt, die Ausrüstung und ein Maultier teilten.
Ein Zelt, ein Maultier und ein Chef, der sogenannte Dekanus. Ein ziemlich archaisches Start-up, wenn du so willst. Aber warte mal, warum genau 8 Personen? Warum nicht, keine Ahnung, 20 oder 50?
Das ist der absolut entscheidende Punkt. Die Römer hatten da durch brutales Ausprobieren auf dem Schlachtfeld eine menschliche Limitierung entdeckt. Die Führungsspanne, auch Span of Control genannt.
Ah, okay.
Ein menschliches Gehirn kann in einer extremen Stresssituation schlichtweg nur etwa 3 bis 8 Personen effektiv direkt koordinieren. Man muss ja ihre Stärken kennen, Befehle anpassen.
Mehr geht kognitiv einfach nicht.
Genau. Um größer zu werden, mussten sie diese Achterblöcke stapeln. 10 davon wurden eine Zenturie, 6 Zenturien eine Kohorte und so weiter bis hoch zur Legion mit 5000 Mann.
Das heißt, bei jedem Skalierungsschritt aggregiert ein Kommandant die Infos von unten und reicht die Befehle von oben nach unten durch. Traditionelles Management ist also im Kern nichts anderes als eine sehr, sehr ernste Version vom Kinderspiel Stille Post.
Das ist ein toller Vergleich, ja?
Weißt du, je mehr Stationen oder in dem Fall Manager eine Information passieren muss, desto langsamer und verzerrter kommt sie an. Der Mensch fungiert einfach als Router für Informationen.
Und das Verrückte ist, wir haben 2000 Jahre lang versucht, diesen menschlichen Router effizienter zu machen, anstatt das System als Ganzes mal zu hinterfragen.
Wir haben quasi das Maultierzelt optimiert.
Exakt. Nach der verheerenden Niederlage gegen Napoleon, so um 1806, da erkannten die preußischen Reformer Scharnhorst und Gneisenau, dass man den Krieg einfach nicht mehr vom Rücken eines Pferdes aus überblicken kann.
Das intuitive Genie eines einzelnen Kommandeurs reichte also nicht mehr. Also haben Sie die moderne Bürokratie in die Kriegsführung gebracht, oder?
Richtig. Sie haben den Generalstab erfunden. Plötzlich gab es da eine Klasse von hochausgebildeten Offizieren, die gar nicht selbst kämpften.
Die saßen nur am Schreibtisch.
Genau. Ihre einzige Aufgabe war es, Informationen zu verarbeiten, Logistik zu planen und den kämpfenden Generälen den Kontext zu liefern. Hier entstand diese klassische Trennung zwischen der Linie, den Ausführenden, und dem Stab, den Planern.
Aber wie springt dieser Funke dann vom preußischen Militär in unsere heutigen Großraumbüros über? Da muss es doch einen Moment gegeben haben, in dem die Wirtschaft sagte: Hey, wir brauchen diese militärische Präzision bei uns im Büro.
Dieser Moment, das waren die amerikanischen Eisenbahnen in den 1850ern. Stell dir mal vor, du versuchst ein Streckennetz von 500 Meilen mit informellen Zurufen zu managen.
Das klingt nach einer absoluten Katastrophe.
War es auch, Züge kollidierten, Fracht ging verloren, Menschen starben. Und dann kamen Ingenieure, die in West Point militärisch ausgebildet wurden, wie Daniel McCallum, und brachten diese römische und preußische Logik in die private Wirtschaft.
Und der hat dann das Organigramm gezeichnet.
Genau, McCallum zeichnete das allererste Organigramm der Welt, um glasklar zu definieren, wer auf welchem Streckenabschnitt wem berichtet. Das war schlichtweg überlebensnotwendig, um den Informationsfluss zu kontrollieren.
Das Verrückte daran ist doch, seit diesem ersten Organigramm haben wir ununterbrochen versucht, diese Pyramide irgendwie zu hacken. Ich meine, guck dir die letzten Jahrzehnte an. Wilde Experimente überall.
Oh ja, Zappos zum Beispiel.
Genau, Zappos hat mit Holacracy versucht, alle Managementtitel abzuschaffen. Wolf, dieser Videospielentwickler, die hatten eine komplett flache Struktur. Und Spotify hatte diese berühmten Squads und Tribes.
Und all diese Experimente sind ab einer bestimmten Größe voll gegen eine unsichtbare Wand gefahren. Nehmen wir mal Zappos und diese Holacracy. Wenn du die formale Hierarchie abschaffst, verschwindet sie ja nicht wirklich.
Nee, sie wird einfach nur unsichtbar, was es fast noch schlimmer macht.
Absolut. Es bilden sich sogenannte Schattenhierarchien, basierend auf Charisma oder wer am längsten in der Firma ist. Für neue Mitarbeiter ist das politisch hochgiftig.
Weil du gar nicht weißt, wer eigentlich das Sagen hat.
Richtig. Und bei Wahl funktionierte das für 50 Leute fantastisch. Aber bei 500 Leuten, wer entscheidet da, welches Projekt das dicke Budget bekommt? Wer feuert jemanden, der einfach nicht performt?
Das heißt, wenn du die Führungsspanne verkleinern willst, brauchst du zwingend mehr Ebenen. Und mehr Ebenen bedeuten wieder langsamere Entscheidungen. Das stille Postproblem lässt sich durch reines Umstrukturieren von Menschen einfach nicht lösen.
Und genau das bringt uns jetzt in die Gegenwart zu Blockt. Die Prämisse dort lautet nämlich, was passiert eigentlich, wenn wir komplett aufhören, Menschen als Informationsrouter zu missbrauchen?
Und dafür haben sie dieses Konzept namens Company World Model entwickelt, richtig?
Ganz genau. Da Block primär ortsunabhängig arbeitet, also remote first, hinterlässt quasi jede noch so kleine Aktion der Mitarbeiter eine digitale Spur.
Jeder Code-Commit, jedes gelöste Ticket.
Ja, sogar jede hitzige Diskussion in einem Slack-Kanal. Das sind alles maschinenlesbare Artefakte. Und aus diesem endlosen Datenstrom baut eine KI ein Live-Abbild der gesamten Unternehmensrealität.
Okay, das World Model kennt also in Echtzeit den Zustand von absolut jedem Projekt. Es sieht, wenn Team A auf ein Update von Team B wartet.
Richtig, früher hätte diese Blockade von einem Entwickler an seinen Teamleiter gemeldet werden müssen. Der hätte ein Meeting mit dem Abteilungsleiter angesetzt.
Und der spricht dann wieder mit dem Abteilungsleiter des anderen Teams, um Prioritäten zu verhandeln. Klassische stille Post.
Heute aber erkennt das Company World Model diese Abhängigkeit anhand der digitalen Artefakte sofort in Sekundenbruchteilen und vernetzt die relevanten Personen direkt miteinander.
Die KI übernimmt also exakt den Job von diesem preußischen Generalstab.
Ganz genau so ist es.
Aber warte mal, da muss ich jetzt wirklich mal kritisch einhaken. Wenn eine KI jeden meiner Chats mitliest, jeden Code-Schnipsel bewertet und exakt weiß, wann ich wie lange an welchem Problem hänge, das ist doch der feuchte Traum jedes Mikromanagers.
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf.
Ich meine, wir landen hier doch bei einem absoluten Überwachungsstaat am Arbeitsplatz. Was hält denn die Personalabteilung davon ab, dieses Modell zu nutzen, um am Ende des Monats die unteren 10% der Belegschaft vollautomatisiert zu feuern?
Das ist wirklich die natürlichste Reaktion auf dieses Konzept. Aber der Denkfehler liegt hier in der Annahme, dass die KI einfach nur den bösartigen Manager simuliert.
Okay, und was macht sie stattdessen?
Das Ziel dieses Modells ist eben nicht die Überwachung individueller Tastenanschläge oder wer wie lange Pause macht. Das System sucht nach strukturellen Mustern. Es geht um das Routen von Kontext, nicht um Kontrolle.
Kannst du das mal an einem Beispiel erklären?
Wenn das Modell sieht, dass du bei einer Aufgabe feststeckst, ist die Aktion der KI nicht, den Mitarbeiter abzumahnen. Die Aktion ist, hey, Ingenieurin X drüben im anderen Team hat gestern ein ganz ähnliches Problem gelöst. Hier ist direkt der Link zu ihrer Dokumentation.
Ich verstehe den Gedanken dahinter. Aber am Ende des Tages sind Daten nun mal Daten. Wenn das System sieht, wo die Blockaden liegen, weiß es doch unweigerlich auch, wer die Blockade ist, oder nicht?
Natürlich. Und da gibt es enorme ethische und kulturelle Herausforderungen. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Aber der Tauschhandel für den Mitarbeiter ist immens.
Inwiefern?
Du verlierst zwar eine gewisse Anonymität in deinen Arbeitsabläufen, aber du gewinnst im Gegenzug eine unglaubliche Autonomie. Du musst niemanden mehr um Erlaubnis bitten, Informationen aus anderen Abteilungen zu holen. Das System bringt dir das nötige Wissen proaktiv an den Schreibtisch.
Die klassische Informationshortung, wo Manager ihr Herrschaftswissen als Machtinstrument nutzen, das wird dadurch natürlich komplett ausgehebelt. Das gefällt mir.
Absolut.
Okay, das interne Modell versteht also die Reibung innerhalb des Unternehmens. Aber ein perfekt geschmiertes Unternehmen, das völlig am Markt vorbei produziert, geht am Ende trotzdem pleite. Wir brauchen also auch ein Verständnis für die Außenwelt. Und das ist dann das sogenannte Customer World Model.
Genau, denn ein Modell ist immer nur so gut wie das Signal, mit dem es gefüttert wird. Wenn du verstehen willst, was Menschen wirklich wollen, kannst du sie nicht einfach fragen.
Weil Umfragen notorisch unzuverlässig sind.
Total. Menschen antworten immer so, wie sie gerne gesehen werden möchten. Oder sie wissen schlichtweg selbst nicht, was sie in Zukunft tun werden. Block argumentiert da ganz pragmatisch, dass es eigentlich nur ein einziges, wirklich ehrliches Signal auf der Welt gibt.
Und das wäre?
Geld.
Hier wird es jetzt wirklich interessant. Das ist so eine faszinierende Erkenntnis. Du kannst online in deinem Warenkorb 20 nachhaltige und super teure Produkte sammeln, einfach weil du dich gut fühlen willst.
Genau, fürs gute Gewissen.
Aber am Ende schließt du den Tab und kaufst dann doch das billige Fast-Fashion-T-Shirt woanders. In dem Moment, in dem Geld den Besitzer wechselt, egal ob du kaufst, leihst, sparst oder überweist, schaffst du einen unumstößlichen, ehrlichen Fakt über deine wahren Prioritäten.
Und Block sitzt durch sein eigenes Ökosystem exakt an der Quelle dieser Wahrheit. Mit der Cash-App haben sie einen extrem tiefen Einblick in das Konsumverhalten von Millionen von Endverbrauchern.
Und mit Square haben sie die Händlerseite, oder?
Richtig. Mit Square verarbeiten sie die Transaktionen, die Bestandsdaten, sogar die Lohnbuchhaltung von Millionen von Händlern. Sie sehen also beide Seiten der Medaille.
Das heißt, sie wissen nicht nur, dass ein kleines Café in Seattle gerade massig Kaffeebohnen einkauft.
Nee, sie sehen gleichzeitig, dass die Kunden dieses Cafés plötzlich anfangen, deutlich weniger Trinkgeld zu geben.
Wahnsinn! Das ist ja wie die Live-Beobachtung von physikalischen Naturgesetzen. Und daraus entsteht dann dieser gigantische Zinseszinseffekt. Je genauer das Customer World Model die Realität da draußen abbildet, desto treffsicherer werden ihre Dienstleistungen.
Und das führt zu mehr Nutzung, was wiederum mehr Transaktionen erzeugt. Und jeder neue Dollar macht das Modell noch ein Stück intelligenter.
Okay, und wenn man nun diese beiden Modelle, also das tiefe Verständnis über die eigene Organisation und die knallharten, ehrlichen Signale der Kunden zusammenlegt, dann zersprengt das ja im Grunde die komplette traditionelle Art, wie Unternehmen Produkte entwickeln.
Ganz genau. Wenn wir das Organigramm abschaffen, fragt man sich ja, was hält den Laden dann überhaupt noch zusammen? Block hat seine Architektur dafür radikal in 4 Säulen aufgeteilt.
Lass uns diese Architektur mal an einem ganz konkreten Beispiel durchspielen, damit du dir das als Hörer auch wirklich greifbar vorstellen kannst. Wie wäre es mit einer lokalen Bäckerei, die Square als Kassensystem nutzt?
Das ist perfekt. Starten wir direkt mit der ersten Säule, den sogenannten Interfaces, also den Schnittstellen.
Das ist dann das Kassenterminal auf dem Tresen der Bäckerei oder die App auf dem Handy des Bäckers?
Genau. Hier passiert die Interaktion. Hier werden die Daten gesammelt. Aber, und das ist wichtig zu verstehen, hier an der Oberfläche entsteht noch nicht der eigentliche Wert.
Die Daten aus dem Terminal fließen also sofort in die zweite Säule.
Richtig, in das World Model. Die KI analysiert den Datenstrom dieser Bäckerei und kombiniert ihn direkt mit globalen Trends. Sie erkennt zum Beispiel, oh, die Mehlpreise sind in den letzten Wochen um 20% gestiegen.
Und gleichzeitig flacht der Cashflow der Bäckerei ab?
Genau. Aber das System weiß aus den historischen Daten der letzten 3 Jahre, dass das Sommergeschäft genau in 4 Wochen extrem anziehen wird. Der Bäcker steuert also völlig blind auf einen saisonalen Engpass zu.
Und jetzt kommt die dritte Säule ins Spiel, oder? Der Intelligence Layer, das Gehirn des Unternehmens.
Exakt. Dieser Layer schaut sich die Analyse an und sagt, hey, dieser Kunde hat ein Problem, noch bevor er es selbst überhaupt bemerkt hat. Wie lösen wir das?
Und um das zu lösen, greift der Intelligence Layer tief in die vierte Säule.
Die sogenannten Capabilities, also die Fähigkeiten. Das sind die tiefen, stark regulierten Bausteine im Keller des Unternehmens. Die Fähigkeit, Risiken zu bewerten, die Fähigkeit, Geld zu transferieren oder einen Kreditvertrag zu generieren.
Das sind also keine fertigen Produkte mit bunten Buttons, sondern nackte Funktionen.
Richtig. Der Intelligence Layer nimmt sich jetzt die Fähigkeit Kredit, kombiniert sie mit der Fähigkeit umsatzbasierte Rückzahlung und schiebt dieses maßgeschneiderte Paket wieder hoch zum Interface.
Der Bäcker schaut also am nächsten Morgen auf seine App und sieht plötzlich ein Pop-up. Brauchst du $5,000, um Mehl für den Sommer einzukaufen? Klick hier. Und wir ziehen die Rückzahlung einfach in winzigen Prozentbeträgen von deinen zukünftigen Kaffeeverkäufen ab.
Das ist doch absolute Magie.
Und der wirklich revolutionäre Teil dieser Geschichte ist das, was dabei eben nicht passiert ist. Da saß nämlich kein menschlicher Produktmanager wochenlang in einem Konferenzraum und hat eine schicke PowerPoint-Präsentation über ein neues saisonales Kreditprodukt für Bäckereien gehalten.
Es gab absolut keine Roadmap für dieses Feature. Die Bausteine, die Fähigkeiten waren im System ja schon vorhanden. Die Intelligenzschicht hat den Moment in der Realität live erkannt und die Lego-Bausteine in Sekundenbruchteilen zu einer spezifischen Lösung für diesen einen Kunden zusammengebaut.
Das ist das Ende der klassischen Produkt-Roadmap. Normalerweise sitzen Teams ja zusammen und halluzinieren irgendwelche Hypothesen darüber, was Kunden in 6 Monaten vielleicht brauchen könnten.
Hier diktiert einfach die harte Realität den Weg.
Aber was passiert eigentlich, wenn der Intelligence Layer eine Lösung bauen will, aber plötzlich feststellt, oh, mir fehlt hier eine Fähigkeit. Wir haben zum Beispiel gar keine Funktion für Ratenzahlungen.
Dann ist genau dieses Scheitern des Systems das Signal für die Entwickler. Der Fehlschlag generiert vollautomatisch den Arbeitsauftrag für die Capability-Teams, genau diesen fehlenden Baustein jetzt zu programmieren.
Der Backlog schreibt sich also komplett von selbst, basierend auf echten, gerade entgangenen Kundenchancen.
Besser kann man Ressourcen nicht priorisieren.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn das System die Strategie bestimmt, die Prioritäten setzt, den Backlog schreibt und selbstständig Lösungen für Kunden ausliefert, was zum Teufel machen dann eigentlich noch die Menschen in dieser Firma? Sind wir am Ende wirklich nur noch die Drohnen, die blind abarbeiten, was der Algorithmus uns vorwirft?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, erleben wir hier eine faszinierende Inversion der Verhältnisse. In einer klassischen Firma ist die Intelligenz dezentral in den Köpfen der Mitarbeiter verteilt.
Und die fehleranfällige Hierarchie versucht verzweifelt, diese Intelligenz irgendwie in eine gemeinsame Richtung zu zwingen.
Richtig. Bei Block wandert diese grundlegende, koordinierende Intelligenz jetzt in das System selbst. Dadurch wird der Mensch aber nicht überflüssig. Ganz im Gegenteil. Er rückt an den einzigen Ort, an dem er wirklich absolut unersetzlich ist.
Und wo ist das?
An die sogenannte Edge, also an den Rand der Organisation.
Den Rand? Naja, das klingt erstmal so, als würde man uns an den Katzentisch abschieben.
Gar nicht. Die Edge ist der faszinierendste Ort überhaupt. Es ist die chaotische Schnittstelle, an der das saubere digitale Modell auf die unberechenbare echte Welt prallt.
Okay, und was machen die Menschen da?
Sie übernehmen dort alles, was das System schlichtweg nicht berechnen kann. Eine KI hat keine Intuition. Sie hat keine waghalsige Vision, die vielleicht gegen alle bisherigen Daten spricht.
Sie versteht auch keine kulturellen Nuancen, schätze ich.
Genau, sie kann nicht in die Augen eines verärgerten Großkunden schauen und Vertrauen wiederherstellen. Und ganz entscheidend, Menschen treffen die ethischen Abwägungen in High-Stakes-Momenten. Ein perfektes Word-Model, das die physische Welt nicht berühren und bewerten kann, ist am Ende nur ein teures Dashboard.
Um an dieser Edge ohne den alten Ballast von Managern agieren zu können, führt Block ja 3 völlig neue Rollen ein. Also keine Vice Presidents oder Senior Directors mehr. Die erste Rolle sind die sogenannten Individual Contributors, kurz ICs.
Das sind quasi die Handwerker. Die brillanten Ingenieure, Designer oder Datenanalysten. Da das Word-Model ihnen ja jeden benötigten Kontext liefert, wer woran arbeitet, wo die Prioritäten liegen, können sie tief in ihrem Spezialgebiet völlig autonome Entscheidungen treffen.
Sie brauchen also keinen Chef mehr, der ihnen gnädigerweise Erlaubnis erteilt.
Nein, gar nicht.
Die zweite Rolle finde ich fast noch spannender. Die Directly Responsible Individuals, kurz DRIs. Stell dir vor, es gibt ein massives Problem. Sagen wir, Händler im Mittleren Westen wechseln plötzlich massenhaft zur Konkurrenz.
Ein klassischer Notfall.
Genau. Ein DRI übernimmt jetzt die absolute, ungeteilte Verantwortung für genau dieses Problem. Vielleicht zeitlich begrenzt für 90 Tage. Er hat keine eigene Abteilung unter sich, aber er hat die volle Autorität, sich jeden IC aus jedem Team der Firma zu schnappen, um dieses Leck zu stopfen.
Die alten Abteilungssilos, also Marketing arbeitet gegen Vertrieb, Vertrieb gegen Produkt, die existieren nicht mehr. Das Problem selbst steht im Zentrum.
Und dann haben wir noch die dritte Rolle, die Player Coaches. Das ist quasi die Rolle, die den klassischen Manager ersetzt, oder? Also, Was bedeutet das alles? Denk mal an den klassischen Manager von heute. Er ist doch eigentlich wie ein Fluglotse am Frankfurter Flughafen. Er sitzt im Tower, schiebt leuchtende Punkte auf dem Radar hin und her, organisiert endlose Meetings, um zu klären, wer wann landen darf, und verhindert Unfälle. Er fliegt aber schon lange kein Flugzeug mehr selbst.
Das ist ein fantastisches Bild. Und der Player-Coach bei Blocksize ist jetzt wieder ein echter Pilot. Das System, also die KI, übernimmt jetzt komplett die Aufgabe des Fluglotsen und koordiniert den Verkehr.
Der Player-Coach sitzt also wieder vorne im Cockpit.
Genau. Er schreibt selbst Code, er designt Interfaces, er baut aktiv an den Modellen mit. Er ist ein Player. Aber er hat eben auch den Co-Piloten neben sich fest im Blick. Sein Fokus liegt zu 100% auf der handwerklichen und persönlichen Entwicklung seines Teams.
Wie befreiend muss das bitte sein? Du wirst als brillante Programmiererin befördert und anstatt deine Tage plötzlich in endlosen Alignment-Meetings zu verbringen und nur noch Urlaubsanträge abzuzeichnen, entwickelst du weiterhin bahnbrechende Software, während du junge Talente mentorst. Die ganze Bürokratie wurde einfach weggeschmolzen.
Und wenn wir all das zusammenfassen, kommen wir zu einer sehr harten Wahrheit über die Zukunft der Arbeit. Schnelligkeit ist der ultimative Prädiktor für den Erfolg eines Startups.
Und Mittelmanagement verlangsamt das.
Das Mittelmanagement ist kein Naturgesetz. Es war im Grunde nur ein temporäres, 2000 Jahre altes Informations-Routing-Protokoll, das wir erfinden mussten, weil menschliche Gehirne eben nur mit 3 bis 8 Leuten gleichzeitig interagieren können. Block beweist gerade sehr eindrucksvoll, dass künstliche Intelligenz in der Lage ist, dieses veraltete Protokoll endgültig in Rente zu schicken.
Und genau das ist der Punkt, an dem so viele Firmen heute völlig falsch abbiegen, finde ich. Wenn du in deinem Unternehmen KI nur einführst, um ein paar Kostenstellen in der Kundenbetreuung einzusparen oder damit deine Marketingabteilung ihre Blogposts doppelt so schnell generiert, dann reparierst du eigentlich nur das Rühmerzelt, anstatt das Haus neu zu bauen. Du machst ein fundamental gebrochenes System nur ein kleines bisschen schneller. Die Firmen, die langfristig gewinnen werden, sind die, die ihre Struktur wirklich als Intelligenzsystem völlig neu denken.
Die Frage lautet einfach nicht länger, ob wir Managementschichten brauchen, um Menschen zu koordinieren. Die Frage ist, ob Menschen überhaupt noch die richtige Technologie sind, um die Arbeit dieser Schichten zu erledigen. Und die Antwort darauf ist ein ganz klares Nein.
Was mich zu einem finalen Gedanken für dich bringt. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, warum Blocks so wahnsinnig mächtig ist. Weil sie dieses unglaublich tiefe, unbestechliche Customer World Model haben. Jeden Tag fließen da Millionen von echten Finanztransaktionen durch ihre Adern. Sie haben ein eigenes, proprietäres Wahrheitssignal. Aber denk mal kurz an all die anderen Unternehmen da draußen. Was passiert eigentlich mit den Firmen, die kein solches Signal haben?
Das ist eine düstere Aussicht.
Firmen, die ihre Kunden nur aus ungenauen Umfragen kennen oder die ihre Produkte über gigantische Zwischenhändler verkaufen und nie echten Kontakt zum Endverbraucher haben. Wenn die Wirtschaft der Zukunft aus sich selbst steuernden, KI-getriebenen Intelligenzsystemen besteht, die sich von echten Daten ernähren, werden diese signallosen Unternehmen dann einfach blind? Werden sie am Ende ihre Daseinsberechtigung verlieren und zu austauschbaren, dummen Schnittstellen degradiert, die unsichtbar von den Systemen gesteuert werden, die die eigentlichen Daten besitzen? Denk mal darüber nach. Bis zum nächsten Deep Dive.